بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister, und wir machen heute weiter inshallah mit dem 14. Juz. Und zwar geht es hier um Surat Al-Hijr. Al-Hijr, das ist ein Ort, wie wir sehen werden. Und diese Sure ist mekkanisch, also wurde vor der Hijra offenbart. Sie wurde benannt, weil sie die einzige Sure ist, die diesen Ort erwähnt, Al-Hijr, und die Geschichte dieses Volkes eben schildert, wie wir noch sehen werden, insha'Allahu ta'ala. Und dabei geht es um das Volk von Thamud, zu denen der Prophet Salih entsandt wurde. Es handelt sich also um die Stadt Hegra, und das ist eine Ausgrabungsstätte heute im Nordwesten Saudi-Arabiens und liegt rund 400 Kilometer nordwestlich von Medina. Diese Sura beginnt ebenfalls mit den einzelnen Buchstaben Alif Lam Ra. Wie wir schon gesagt haben, die anderen Suren, die so mit begangen oder begonnen haben, haben ja auch den Titel von Propheten. Und diese Sure hat zwar keinen Titel des Propheten, aber dafür den Titel des Ortes, wo dieser Prophet gelebt hat. Zu Beginn der Sura erklärt Allah Azza wa Jal, dass die Ungläubigen sich wünschen werden, Muslime gewesen zu sein, also wenn sie die Strafe des Höllenfeuers sehen, möge Allah uns davor bewahren. Und Allah Azza wa Jal sagt, gewiss, wir sind es, die wir die Ermahnung offenbart haben, und wir werden wahrlich ihr Hüter sein. Aya 9, das heißt, Allah Azza wa Jal erwähnt hier, dass er den Koran bewahrt hat, das heißt, dass dieser Koran nicht gefälscht werden kann. Und diese Bewahrung des Korans geschah mündlich wie auch schriftlich. Das heißt, der Koran wurde mündlich übertragen wie auch schriftlich übertragen, und zwar in mehrfacher Weise, also als Mehrfachüberlieferung. Das bedeutet, dass es so viele Menschen sind, die den Koran überliefert haben, so dass es unmöglich ist, dass sich ein Fehler einschleicht oder dass sie gar absichtlich eine Lüge einführen oder etwas hinzufügen oder wegnehmen vom Koran. Eine weitere Tatsache in dieser Sura ist, dass die Versorgung Allah obliegt. Also er ist der Versorger, Allah Azza wa Jal sagt, und es gibt nichts, dessen Schatz kann man nicht bei uns wehren, und wir senden es nur in bestimmtem Maß hinab. Aya 21. Das heißt, Allah Azza wa Jal ist derjenige, der uns versorgt, und er gibt die Versorgung nach seiner Bestimmung und nach seiner Weisheit. Du bekommst so viel, wie Allah Azza wa Jal es bestimmt hat. Und er ist der Allweise und der Allwissende, sodass du genauso viel bekommst, wie du nötig hast. Und daher müssen wir verstehen, dass Allah Azza wa Jal jedem Menschen 100% gegeben hat. Nur die Verteilung ist anders. Der eine hat 80% in Kraft bekommen, der andere hat 80% in Wissen bekommen und so weiter und so fort, sodass Menschen voneinander abhängig sind oder miteinander leben können. Jeder braucht den anderen, und das ist die Weisheit, die dahinter steckt. Und deswegen suche nicht oder trauere nicht darum, dass du nicht die anderen 80% hast vom anderen, sondern nutze die 80%, die Allah Azza wa Jal dir gegeben hat, um Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Danach ging Allah auf die Entstehung des Menschen ein, indem er sagt, und wir haben ja den Menschen aus trockenem Ton, aus fauligem schwarzen Lehm erschaffen. Und die Dschinn haben wir zuvor aus dem Feuer des Glutwindes erschaffen. Aya 26 und 27. Im Koran werden die Stadien der Substanz erwähnt, aus dem der Mensch erschaffen wurde. So begann die Schöpfung, wie Allah Azza wa Jal an anderer Stelle sagt, aus Erde. Allah Azzawajal hat Adam aus Erde erschaffen. Doch diese Erde hatte Stadien. Ja, also hat sich entwickelt bzw. wurde bearbeitet. Und zwar das erste war, dass diese Erde durch Wasser zu Ton wurde. Deswegen sagt Allah Azzawajal, dass Allah Azzawajal den Menschen aus Ton erschaffen hat. Und Allah erwähnt auch im Koran, dass der Mensch aus Erde erschaffen wurde. Und so weiter. Was bedeutet das? Sind das Widersprüche? Nein, sondern das sind Stadien. Also es gab Erde, dieser Erde wurde Wasser hinzugefügt, so wurde es Ton. Dieser Ton wurde trocken gelassen, also Allah Azzawajal hat ihn trocken gelassen. Und deswegen sagt Allah Azzawajal hier in dieser Ayah, aus trockenem Ton. Denn dadurch wird er fest. Und aufgrund dieser längeren Dauer, bis er trocken wurde, verfärbt sich dieser Ton. Und deswegen sagt Allah Azzawajal hier in dieser Ayah, aus fauligem schwarzen Lehm. Es verfärbt sich und es macht einen Geruch. Ja, also das sind diese Stadien der Erde, die Allah subhanahu wa ta'ala benutzt hat, um Adam zu erschaffen. Danach erwähnt Allah Azzawajal, dass Iblis sich geweigert hat, sich vor Adam niederzuwerfen, und es wird auch die Geschichte von Ibrahim erzählt, als die Engel ihn besucht haben und ihm die Botschaft verkündet haben, dass er ein Kind zeugen wird. Und sie erklärten ihm, wie wir das schon gesehen haben, auf dem Weg, dass sie auf dem Weg zum Volk von Lut sind, a.s., um sie zu vernichten. Und als sie dann bei Lut a.s. ankamen, haben sie ihn aufgefordert, die Stadt mit seiner Familie zu verlassen, außer seine Frau, die nicht gläubig war. Ebenso wird in dieser Sure die Geschichte von Shu'aib erwähnt, a.s. Und zwar nennt Allah subhanahu wa ta'ala dieses Volk Ashab al-Aika. Das bedeutet Bewohner des Dickichts. Das heißt, sie wohnten an einem Platz, in der es viel Bäume gab, viel Pflanzen, viel angebaut wurde. Allerdings haben sie nicht an Allah Azzawajal geglaubt und sie haben beim Handel betrogen. Und anschließend geht Allah Azzawajal auf das Volk von Thamud ein. Und zwar sagt Allah Azzawajal, und die Bewohner die Bewohner von Al-Hijr bezichtigten die Gesandten der Lüge. Wir ließen ihnen unsere Zeichen zukommen, aber sie wandten sich von ihnen ab. Und sie hauten aus den Bergen Häuser aus, im Trachten nach Sicherheit. Da ergriff sie der Schrei bei Tagesanbruch. So nützte ihnen nicht, was sie erworben hatten. Ayah 80. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als der Prophet Muhammad alaihi salatu wasallam an diese Städten vorbeikam, sagte er, tretet nicht in diese Städte ein, also in diese Bauten ein, außer weinend, damit nicht das über euch kommt, was ihnen widerfahren ist. Und diese Bauten, wie gesagt, sind immer noch vorhanden. Als nächstes sagt Allah Azzawajal, und wir haben dir doch 7 von den sich wiederholenden Versen gegeben und auch den großartigen Koran, Ayah 87. Beim Ausdruck As-Sab' al-Mathani, also die 7 sich wiederholenden, gibt es 2 Ansichten der Tafsir-Gelehrten. Entweder es ist Surat al-Fatiha, und die Sura wurde damit benannt. Warum? Weil sie aus 7 Ayat besteht und weil man sie immer wiederholt in den Gebeten. Sie werden wiederholt. Die andere Ansicht besagt, damit sind nicht die Ayat von Surat al-Fatiha gemeint, sondern die 7 langen Suren, die über 100 Ayat haben. Und das sind Surat al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf und At-Tawbah. Wie wir schon mal erwähnt haben, Al-Anfal kommt ja vor Surat At-Tawbah, weil die Gefährten sich nicht sicher waren, ob es, also die Reihenfolge ist richtig, aber sie waren sich nicht sicher, gehört es zur Tawbah oder ist eine gesonderte Sure. Auf jeden Fall, es sind also 7 lange Suren Und Methani bedeutet was hier? Bedeutet, dass es Suren sind, die zu 200 neigen. Ja, also die zu 200 Ayat neigen. Es sind natürlich nicht alle Suren 200 Ayat lang, aber über 100 auf jeden Fall. Mit Ausnahme natürlich von Surat al-Anfal, die gehören nicht zu diesen sieben sich wiederholenden. Zum Abschluss der Sura fordert Allah Azza wa Jal den Propheten sallallahu alaihi wasallam auf, die Botschaft öffentlich zu verkünden, indem er sagt, so verkünde denn laut, was dir befohlen wird und wende dich von den Götzendienern ab. Ayah 94. Es heißt, dass ab dieser Ayah der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Botschaft öffentlich verkündet hat, nachdem er 3 Jahre lang es heimlich verbreitet hat unter einigen Gefährten. Die letzte Ayah dieser Sura lautet, und diene deinem Herrn, bis die Gewissheit zu dir kommt. Ayah 99. Und mit der Gewissheit ist hier der Tod gemeint, wie die Sahabe es erläutert haben. Die nächste Sura in diesem Juz ist Surat An-Nahl. Surat An-Nahl ist eine mekkanische Sura. Und diese Sura wird auch Surat An-Ni'am, also Sure der Gaben, genannt, denn diese Sure, das ist charakteristisch für diese Sure, erwähnt zahlreiche Gaben Allah subhanahu wa ta'ala, wie zum Beispiel Kleidung, Unterkunft, Transportmittel. Aber auch die Herabsendung des Korans ist eine Gabe und so wird in dieser Sura dreimal auf diese Gabe hingewiesen, dass eben Allah azza wa jal den Koran offenbart hat. Zu Beginn der Sura warnt Allah vor der Nähe der Stunde. Allah sagt, der Befehl Allahs ist so gut wie eingetroffen. So wünscht nicht, ihn zu beschleunigen. Preis sei ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesehen. Ayah 1 von Surat An-Nahl. Und zu den Gaben, die Allah gewährt hat, zählt unter anderem das Vieh. Und dabei nennt Allah Azza wa Jal mehrere Nutzmöglichkeiten. Er erwähnt die Wärme, nämlich durch das Fell oder die Wolle. Er erwähnt die Nahrung, Transport von Lasten und das Reiten, sowie eben das Reiten auf Pferden, Maultieren und Eseln. Das erwähnt Allah Azza wa Jal als Gabe in dieser Sura. Ebenso erwähnt Allah Azza wa Jal die Gabe des Regens, wodurch man Wasser zum Trinken erhält, aber auch zum Bewässern. Und so erhält man Getreide, Ölbäume, Palmen, Rebstöcke und alle Früchten, wie Allah Azza wa Jal es in dieser Sura sagt. Die nächsten Gaben sind der Tag und die Nacht, sowie die Sonne, der Mond und die Sterne. Und das ist eine Gabe, sodass Leben überhaupt möglich ist. Weiterhin erinnert Allah an das Meer als Gabe und daraus bringt man frisches Fleisch, aber auch Schmuck heraus, sagt Allah Azza wa Jal, und ebenso können die Schiffe auf dem Meer fahren. Auch die Berge nennt Allah Azza wa Jal als Gabe, und zwar damit die Erde nicht wankt, damit sie fest ist, und auch die Sterne, anhand welcher man die Richtung erkennt. Ebenso erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala die Frage, ist denn derjenige, der erschafft, wie derjenige, der nicht erschafft? Bedenkt ihr denn nicht? Ayah 17. Das heißt, wenn wir uns all diese Gaben anschauen, müssen wir uns die Frage stellen, kann denn jemand, der erschafft, so sein wie jemand, der nicht erschafft? Also verdienen auch die anderen die Anbetung? Natürlich nicht. Nur Allah subhanahu wa ta'ala verdient es, angebetet zu werden. Und dieser Aspekt, dass wir an Gaben uns erinnern, ist wichtig auch für das Beleben des Herzens. Denn viele Menschen sind in Achtlosigkeit, weil sie die Gaben nutzen, ohne sich daran zu erinnern, von wem sie denn die Gaben haben. Und deswegen sollte ein Muslim immer daran denken, was wäre, wenn ich diese Gabe nicht hätte? Wie wäre mein Leben, ohne dass ich sehe, ohne dass ich höre, ohne dass ich sprechen kann? Damit man Allah dankt, dass man eben diese Gaben hat. Und dieser Dank wird dann übersetzt, indem wir die Gaben in Gehorsam umsetzen und nicht in Ungehorsam, sodass wir eben die Gaben nicht missbrauchen, um Sünden zu begehen. Allah Azzawajal erklärt auch noch einmal, dass die Gaben unzählig sind, wie wir bereits in Surat Ibrahim gesehen haben. Und wenn ihr die Gunst oder die Gabe Allahs aufzählen wolltet, könntet ihr sie nicht erfassen. Allah ist wahrlich allvergebend und barmherzig. Ayah 18. Anschließend erwähnt Allah die Tatsache, dass das Jenseits bevorsteht, wo die Gläubigen belohnt werden und die Ungläubigen aber bestraft werden. Und in dieser Sura befindet sich ebenso eine Niederwerfung der Rezitation, und zwar sagt Allah Azza wa Jal, vor Allah wirft sich alles nieder, was in den Himmeln und was auf der Erde an Tieren ist, und auch die Engel, und sie verhalten sich nicht hochmütig. Sie fürchten ihren Herrn über sich und tun, was ihnen befohlen wird. Ayah 49 bis 50. Die letzte Ayah ist wiederum ein Beleg, dass Allah Azza wa Jal über den Dienern ist, über seinem Thron ist, Allah Azza wa Jal sagt, und sie fürchten ihren Herrn über sich. In dieser Sura kritisiert Allah Azza wa Jal auch die Polytheisten dafür, dass sie ihm Töchter zugeschrieben haben. So sagt Allah, und sie bestimmen für Allah die Töchter, Preis sei ihm, und für sich selbst, was sie begehren. Ayah 57. Denn die Mekkaner waren der Ansicht, dass Engel Töchter Allahs seien. Erhaben ist Allah über diese Aussage. Und dabei geht es nicht darum, ob man Allah Töchter oder Söhne zuschreibt, denn beides ist unzulässig. Und es deutet auch nicht darauf hin, dass Allah Frauen erniedrigt damit, ja, wie einige sagen. Ja, warum erwähnt Allah, dass es so schlimm ist, dass sie ihm Töchter zugeschrieben haben? Warum gerade Töchter? Allah Azza wa Jal erklärt das. Warum gerade dieser Aspekt? Erstens, weil eben sie die Engel als Töchter angesehen haben, als Töchter Allahs. Erhaben ist Allah darüber. Aber Allah erwähnt noch etwas. Und zwar sagt Allah, wenn einem von ihnen die frohe Botschaft von der Geburt eines Mädchens verkündet wird, bleibt sein Gesicht finster. Und er hält seinen Grimm zurück. Er verbirgt sich vor den Leuten wegen der schlimmen Nachricht, die ihm verkündet worden ist. Soll er es trotz der Schmach behalten oder es in die Erde stecken, wie böse ist, was sie urteilen. Ayah 58. Das heißt, Allah Azza wa Jal kritisiert hier die Mekkaner. Ihr möchtet Allah etwas zuschreiben, was ihr selbst verabscheut. Nicht, weil Allah Azza wa Jal deren Haltung bestätigt, ganz im Gegenteil, Allah Azza wa Jal sagt, wie böse ist, was sie urteilen, dass sie eben Mädchen bei lebendigem Leibe begraben und dass sie sich schämen, wenn sie ein Mädchen bekommen. Und der Islam hat die Frau geehrt. Im Islam wird die Frau geehrt in allen drei Rollen, die ein Mensch überhaupt spielt in seinem Leben. Ein Mensch hat drei Rollen. Einmal zuerst ist er ein Kind. Die nächste Rolle ist, dass er in einer Ehe ist, und die nächste Rolle ist, dass er zu den Eltern gehört. Das sind drei Rollen eines Menschen. Alle anderen Rollen sind Nebenrollen. Ja, du bist Bruder, warum? Weil du Sohn bist. Du bist Schwester, weil du Tochter bist. Du bist Onkel, weil du eben Bruder bist. Und so weiter und so fort. Aber die drei Hauptrollen sind Kind, Eheleute, Eltern. Und in allen drei Hauptrollen hat Allah Azza wa Jal auf die hohe und wichtige Stellung der Ehefrau hingewiesen. Beziehungsweise der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bei den Kindern, Sohn oder Tochter, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer drei Töchter hat und sie erzieht, dem werden sie ein Hindernis vor dem Höllenfeuer sein. Das hat er nicht über die Söhne gesagt. Und dann wurde er gefragt, was ist, wenn es nur eine Tochter ist, oder wenn es nur zwei sind, dann sagt er auch, wenn es nur zwei sind. Was ist, wenn es nur eine ist, dann sagt er auch, wenn es nur eine ist. Dann bei Ehemann und Ehefrau, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den letzten Worten in seinem Leben, das Gebet und eure Ehefrauen. Also achtet darauf. Also hat er darauf hingewiesen, wie wichtig der Umgang mit den Ehefrauen ist. Und er machte das als Maßstab für die Güte eines Menschen. Er sagte, der Beste unter euch ist der Beste gegenüber seiner Ehefrau. Und ich bin der Beste unter euch gegenüber seiner Ehefrau. Natürlich hat der Ehemann auch Rechte. Ja, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass eine Frau, die an Allah glaubt, eben ins Paradies eintritt, wenn sie gütig ist gegenüber ihren Ehemann, wenn sie ihre 5 Gebete verrichtet, wenn sie ihren Monat, also Ramadan, fastet, wenn sie ihre Würde bewahrt, ihre Ehre bewahrt. Also das sind alles Belege, die natürlich auch die Rechte des Ehemanns zeigen. Aber hier geht es jetzt nicht darum, die Rechte von Ehemann und Ehefrau darzustellen, sondern was ist die Haltung des Islams gegenüber Frauen? Ist es eine erniedrigende Haltung oder eine würdigende Haltung? Und dann die dritte Rolle im Leben, Eltern. Und da sehen wir klar und deutlich, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde, wer hat denn mehr Anrecht? Dann sagt er, deine Mutter. Wer dann? Deine Mutter. Wer dann? Deine Mutter. Und wer dann? Dein Vater. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnte hier dreimal die Mutter. Warum gerade dreimal? Ja, weil sie das Kind getragen hat. Es hat das Kind geboren und es hat das Kind gestillt. Also drei Aufgaben, die die Mutter übernommen hat. Deswegen, Allah Azza wa Jal will hier in diesem Kontext, jetzt in dieser Sura, nicht darauf hinweisen, dass Mädchen gar keine Stellung haben, ganz im Gegenteil. Sondern Allah sagt den Mekkanern, schaut mal, ihr, für euch ist es etwas Schlimmes, wenn man Töchter hat. Wie könnt ihr dann sagen, aber Allah hat Töchter? Das heißt, es geht hier nicht um Tochter oder Sohn, sondern es geht darum, wie könnt ihr, o Mekkaner, Allah mit etwas beschreiben, was ihr gar nicht wollt. Darum geht es. Ja, ob es jetzt die Tochter ist oder der Sohn ist, beides ist nicht erlaubt, Allah zuzuschreiben. Danach erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala seine Gaben, und zwar sagt Allah azza wa jal, gewiss, auch im Vieh habt ihr wahrlich eine Lehre. Wir geben euch von dem, was in ihren Leibern zwischen Kot und Blut ist, zu trinken. Reine Milch, angenehm für diejenigen, die sie trinken. Ayah 66. Hier wird deutlich, wie diese Gabe ist. Das heißt, wenn du Milch trinkst, und das sollten wir bei allen Gaben machen, dass du dir überlegst, woher kommt diese Milch? Wie entstand diese Milch? Was musste alles passieren, damit ich diese schöne Milch trinken kann? Diese Milch, was musste diese Kuh zu sich nehmen? Und wie entstand das in ihren Mägen, obwohl da ja auch im Leibe, wie Allah Azza wa Jalla sagt, Blut ist und Kot ist, aber Allah Azza wa Jalla hat dafür gesorgt, dass es doch sich nicht vermischt und dass es doch nicht dreckig ist und dass wir doch das genießen können und dass unser Körper davon profitiert. Das ist eine wichtige Ibadah, die wir machen müssen, und zwar das Nachsinnen, das Überlegen, Gedanken anstellen. Wenn du ein Glas Wasser trinkst, dieses Glas Wasser, du machst deinen Wasserhahn auf oder du machst die Flasche auf, aber wie viel hat Allah in Gang gesetzt, damit du diesen Schluck machen kannst? Wie dieser Wind, der wehen musste, diese Wolke, die sich füllen musste mit dem Regen, die dann weiter durch den Wind zum Land genommen wurde, dann dieser Regen gefallen ist, dieser Regen unter die Erde gekommen ist, dass Allah jeden einzelnen Tropfen bewahrt hat, bis es im Grundwasser ist. Menschen, die das Wasser herausgenommen haben, Menschen, die es in diese Flaschen gefüllt haben, die es transportiert haben und so weiter und so fort, damit du am Ende Bismillah sagst und einen Schluck trinkst. All das hat Allah Azza wa Jalla in Gang gesetzt für dich. Und das ist wirklich eine Sache, dafür müssen wir Allah Azza wa Jalla danken. Denn stell dir vor, du müsstest es alleine machen. Stell dir mal vor, du müsstest Wasser selbst herstellen. Du müsstest gucken, dass du Wasser verdunsten lässt und dann musst du es auffangen, dann musst du es abkühlen, dann musst du es irgendwie drücken, damit es wieder runterfällt, damit es Wasser wird und dann musst du es abfüllen und so weiter und so fort. Wie schwierig wäre dann das Leben oder die Atemluft und so weiter und so fort. Eine weitere Gabe ist die Ehe und die Nachkommenschaft. So sagt Allah Azza wa Jal, und Allah hat euch aus euch selbst Gattinnen gemacht und von euren Gattinnen Söhne und Enkel gemacht und euch von den guten Dingen versorgt. Wollen sie denn an das Falsche glauben und Allahs Gunst verleugnen? Ayah 72. Ebenso erwähnt Allah Azza wa Jalla die Gaben des Schattens, die Höhlen in den Bergen als Zufluchtsort, sowie die Kleidung vor Hitze und auch vor Angriffen, wie zum Beispiel in Kriegen. Und dabei erwähnt Allah Azza wa Jalla hier nicht den Schutz vor Kälte, sondern er erwähnt hier den Schutz vor Hitze. Warum? Weil er schon zu Beginn der Sure Schutz vor Kälte erwähnt hat. Die Gelehrten sagen, weil zu Beginn der Sura erwähnt Allah Azza wa Jalla die Grundbedürfnisse, die notwendigen Gaben, die du brauchst zum Überleben. Und im zweiten Teil erwähnt Allah Azza wa Jalla die zusätzlichen Gaben, die nicht zu den Notbedürfnissen gehört, sondern zu den zusätzlichen Aspekten, die ein Mensch hat. Und das ist wieder eine Weisheit, wie Allah Azza wa Jalla hier diese Sura aufteilt. Eine weitere Ayah lautet: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آية 90. الله gebietet Gerechtigkeit, gütig zu sein und den Verwandten zu geben. Er verbietet das Schändliche, das Verwerfliche und die Gewalttätigkeit. Er ermahnt euch, auf das ihr bedenken möget. Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte hierzu, die umfassendste Ayah bezüglich dem Erlaubten und Verbotenen in der Religion ist diese Ayah. Also diese Ayah umfasst alles, was in der Religion an Geboten gilt. Denn Gerechtigkeit ist die Grundlage einer intakten Gesellschaft, und darunter versteht man, was ist Gerechtigkeit? Jedem das zu gewähren, was ihm zusteht. Das ist Gerechtigkeit. Doch man sollte nicht nur auf Gerechtigkeit beharren, sondern zusätzlich Güte zeigen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Du kannst nicht mit Menschen immer nur umgehen, meine Rechte, meine Rechte, meine Rechte, sondern man muss auch mal gütig sein. Was heißt Güte? Das heißt auch mal die eigenen Rechte von den eigenen Rechten abtreten. Weil wenn jeder darauf beharrt, dann geht das Leben nicht weiter. Sondern, der Deutsche sagt, mal ein Auge zudrücken. Und genau das ist eben Güte, was wir auch benötigen. Also mehr zu gewähren, als einem zusteht, das ist Güte. Und die schändlichen Taten sind alle Taten, die gegen die Notbedürfnisse sprechen. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt das Schändliche und Verwerfliche. Was ist der Unterschied zwischen schändlich und verwerflich? Schändlich sind Taten, die zu den großen Sünden gehören. Was sind die großen Sünden? Das sind die unter anderem, das sind die Taten, die gegen die Notbedürfnisse der Menschen sind. Und dazu gehört eben die Bedürfnisse der Religion, des Lebens, des Verstands, des Nachwuchs und des Besitzes. Der Islam ist dazu da, um diese fünf Güter, wenn man das so sagen kann, zu beschützen. Das ist die Zielstrebung, die Zielsetzung, Maqasid auf Arabisch, der Religion. Deswegen ist Schirk haram und der Unglaube, weil das die Religion widerspricht. Deswegen ist Töten haram, weil das gegen das Leben ist. Deswegen ist Zina haram, weil es gegen den Nachwuchs ist. Deswegen ist Diebstahl haram, weil es gegen den Besitz ist. Deswegen ist Alkohol haram, weil es gegen den Verstand ist. Das heißt, das ist das Schändliche. Sünden, die den Notwendigkeiten im Leben widersprechen. Was ist dann das Verwerfliche? Das ist eine Stufe tiefer, also das sind Sünden, die nicht direkt gegen diese fünf Güter sind, sondern einen Weg dazu führen, ja, also als Weg dazu führen, zum Beispiel, wenn man lügt und so weiter und so fort, was natürlich auch haram ist, aber Rasul sallallahu alaihi wasallam erwähnte ja, dass es sieben große Sünden gibt, und dazu gehören ja einige, die ich gerade erwähnt habe. Danach erwähnt Allah ein Gleichnis, in dem er sagt, und seid nicht wie jene, die ihr Garn, nachdem es festgesponnen war, wieder in aufgelöste Strähnen bricht, indem ihr eure Eide untereinander als Mittel des Betrugs nehmt, weil eine Gemeinschaft zahlreicher ist als eine andere Gemeinschaft. Allah prüft damit nur, und er wird euch am Tag der Auferstehung ganz gewiss über das Klarheit geben, worüber ihr uneinig zu sein pflegtet. Ayah 92. Allah Azzawajal erwähnt hier ein Gleichnis, und zwar gab es in Mekka eine Frau, die den ganzen Tag gespannt hat, ja, und am Ende wieder das, was sie gespannt hat, aufgelöst hat. Ja, und das also wie bei im Deutschen, wir reden von Sisyphus-Arbeit. Ja, du machst etwas und am Ende geht es wieder kaputt. Und was meint Allah Azzawajal hier damit? Eben, dass man etwas verspricht, es aber nicht einhält. Ja, also wenn du etwas versprochen hast, musst du es auch einhalten. In dieser Sura erwähnt Allah das Gebot, vor Beginn der Koranrezitation bei Allah Zuflucht zu suchen. So sagt Allah, wenn du nun den Koran vorträgst, so suche Schutz bei Allah vor dem gesteinigten Satan. Er hat gewiss keine Macht über diejenigen, die glauben und sich auf ihren Herrn verlassen. Ayah 88 und 99. Danach geht Allah auf ein Scheinargument der Mekkaner ein, indem er sagt, und wir wissen sehr wohl, dass sie sagen, es lehrt ihn nur ein menschliches Wesen. Die Sprache dessen, auf den sie hinweisen, ist eine fremde, während dies hier deutliche arabische Sprache ist. Ayah 103. Es ist bekannt, historisch bewiesen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei keinem Menschen gelernt hat. Und getroffen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam an Geistlichen nur zwei Personen, einmal als er ein Kind war auf seiner Reise in den Orient, also heutiges Syrien, mit seinem Onkel Abu Talib, und der Kontakt zu dem Cousin von Khadija radiallahu anha, Waraqa ibn Naufal. Und in beiden Fällen war er nicht alleine, das ist schon mal Punkt 1. Zweitens, es war keine längere Zeit, sodass man all diese Informationen bekommt. Und deswegen haben die Mekkaner selbst, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam kritisiert haben, nie das als Argument benutzt. Also die Mekkaner haben nie gesagt, hör mal zu, du als kleines Kind warst du mit Abu Talib in Syrien, also dem heutigen Syrien, Ash-Sham, ja, und du hast doch diesen einen Mönch getroffen. Haben die Mekkaner nie gesagt, weil die ganz gewusst haben, das ist Unfug, das zu behaupten. Ebenso wussten sie ganz genau, dass Waraqa ibn Naufal ein Christ war, und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachdem er Jibril gesehen hat, dass seine Ehefrau Khadija radiallahu anha ihn zu ihrem Cousin genommen hat. Aber die Mekkaner haben nie gesagt, ja, guck mal, diesen Koran hast du von Waraqa ibn Nauf. Das heißt, diese zwei Behauptungen, die heute leider immer noch erwähnt werden, sind falsch. So, der nächste Aspekt ist aber, es gab eine Person, über die sie gesagt haben, ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Koran von ihnen. Wer war das? Das war ein römischer Schmied, der in Mekka gelebt hat. So, und da sagten einige, ja, vielleicht hat er ja das Wissen von ihm. So, und da sagt Allah azza wa jal, die Sprache dessen, auf den sie hinweisen, ist eine Fremde. Dieser Mann war Römer, das war kein Araber. Ja, der konnte gebrochen Arabisch, so wie wir heute Leute sehen, die in ein Land gehen und sie können hat mit Hand und Fuß ein bisschen sich artikulieren. Und so war dieser Römer, und das war allgemein bekannt. Deswegen war diese Behauptung nicht so sehr angesehen, auch unter den Mekkanern. Aber einige haben es gesagt, weil sie einfach nur suchen wollten nach einem Argument. So sagt Allah Azza wa Jal, also dieser Römer, der spricht ja kein Hocharabisch. Und euer Koran, dieser Koran, der ist auf dem höchsten arabischen Niveau. Ja, und wie soll denn bitteschön dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam von ihm gelernt haben? Also das ist das einzige Scheinargument der Mekkaner in Sachen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam von einer Person gelernt hat. Ansonsten gibt es keine Behauptungen der Mekkaner, dass Rasul a.s. von irgendeinem Menschen das gelernt hat. Und es geht ja auch gar nicht. Also wenn die Leute sagen, vielleicht hat das heimlich gelernt und so weiter und so fort. Er konnte weder lesen noch konnte er schreiben. Außerdem, früher gab es doch nicht die Bücher an jeder Bibliothek und an jedem Kiosk, dass er die Tora mal holt und dann holt er sich die Bibel und dann holt er sich irgendwelche andere Bücher. Das heißt, die solche Bücher wie die Tora oder das Evangelium, das war nur bei dem Papst oder bei dem größten Rabbiner. Das heißt, es war sehr schwer, Zugriff zu bekommen auf solche Bücher, insbesondere heimlich, so dass es kein Mensch merkt. Das heißt, wenn er das getan hätte, dann hätten die Leute das mitbekommen. Er wurde ja nicht mit 5 Jahren Prophet, sondern erst mit 40. Das heißt, er lebte 40 Jahre lang. Und das haben wir ja schon mal erwähnt, diese Ayah, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, und ihr kennt mich doch die ganze Zeit. Also ihr wisst ganz genau, ich habe weder gelernt bei irgendjemandem, ich kann selbst gar nicht lesen, selbst wenn ich wollte. Er kann nicht mal Arabisch. Wie soll er dann Altgriechisch und Hebräisch und so weiter und so fort lesen? Ja, das sind alles Behauptungen, die überhaupt keine Grundlage haben. Und deswegen ist noch einmal diese Tatsache, dass er Analphabet war, ein Beweis für sein Prophetentum. Es ist kein Mangel beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern es ist ein Vorteil, sodass keiner daherkommen kann und sagen kann, es ist nicht von Allah, sondern er hat es selbst erdichtet. Dann erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala eine Ayah, die sich befasst mit Handlungen, die man gezwungenermaßen macht. Allah sagt, wer Allah verleugnet, nachdem er den Glauben angenommen hatte, außer demjenigen, der gezwungen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe gefunden hat. Doch wer aber seine Brust dem Unglauben auftut, über diejenigen kommt Zorn von Allah, und für sie wird es gewaltige Strafe geben. Ayah 106. Diese Ayah, sagen einige Tafsir-Gelehrten, befasst sich mit Ammar ibn Yasir radiallahu anhu. Ammar ibn Yasir ist der Sohn von Yasir und Sumayya radiallahu anhuma. Die gehörten zu den ersten, die gefoltert wurden von den Polytheisten in Mekka und umgebracht wurden. Deswegen Sumayya war die erste Märtyrerin des Islams. Und Ammar ibn Yasir wurde gefoltert und er sah, wie seine Mutter und sein Vater umgebracht werden und gefoltert werden. Und sie verlangten von ihm, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam schlecht darstellt und über ihn schlecht redet und ihre Götzen lobt. Und das hat er natürlich nicht getan, eine lange Zeit, aber irgendwann mal konnte er nicht mehr. Und deswegen hat er es doch getan und hat die Götzen gelobt. Und dann haben sie ihn freigelassen. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm kam, fragte er ihn, was empfindest du denn in deinem Herzen? Dann sagte er, ja Rasulallah, ich empfinde den Glauben, ich bin nicht abgefallen vom Glauben, nur sie haben mich gefoltert. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn sie es wiederholen, wiederhole es auch du. Das bedeutet, sollten sie dich wieder foltern und kannst du es nicht mehr aushalten, dann darfst du es wieder sagen, eben was sie von dir verlangen. Warum? Auch wenn es Unglaube ist, weil es gezwungenermaßen ist und deswegen hat Allah Azza wa Jal diese Ayah offenbart. Allah Azza wa Jal gibt ein weiteres Beispiel oder Gleichnis in dieser Sura. Allah sagt,
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
آية 112. Allah prägt das Gleichnis einer Stadt, die Sicherheit und Ruhe genoss. Ihre Versorgung kam zu ihr reichlich von überall her. Da wurde sie gegenüber den Gnaden Allahs undankbar. So ließ sie Allah das Kleid des Hungers und der Angst erleiden für das, was sie machten. Ayah 112. Gemeint ist hier damit die Stadt Mekka. So kam die Versorgung aus allen Gegenden zu ihnen, aber sie weigerten sich an Allah subhanahu wa ta'ala zu glauben. So bat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah darum, dass er sie mit einer Hungerperiode prüft. Und das war dann auch tatsächlich so, dass Allah azza wa jal die Mekkaner mit einer Hungerperiode geprüft hat. Zum Abschluss der Sura ruft Allah dazu auf, die Botschaft zu verkünden. So sagt Allah, rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und streite mit ihnen in bester Weise. Gewiss, dein Herr kennt sehr wohl, wer von seinem Weg abirrt, und er kennt sehr wohl die Rechtgeleiteten. Ayah 125. Weisheit bedeutet, das Richtige zu tun, und zwar zur richtigen Zeit und auf der richtigen Art und Weise. Das sind die drei Bestandteile der Weisheit. Richtiges Tun, und zwar zur richtigen Zeit und auf der richtigen Art und Weise. Und das heißt, man muss berücksichtigen, auch beim Erziehen, beim Aufklären, beim Lehren, mit wem man es zu tun hat. Ja, man muss beachten, was sind die Bedürfnisse dieses Menschen, dem ich jetzt eine Information übermittle. Versteht er das oder braucht er andere Beispiele und so weiter? Welches Niveau der Sprache und so weiter und so fort? Viele Aspekte, die berücksichtigt werden müssen. In welcher Phase ist er? Was hat er denn für Vorkenntnisse? Sind Scheinargumente vorhanden oder nicht? Hat er Vorurteile oder nicht? Es sind viele Aspekte, und das bedeutet Weisheit. Und besonders ist hier, dass Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, dass man auf gute Art und Weise mit ihnen streiten soll und auf gute Art und Weise oder schöne Art und Weise ermahnen soll. Aber bei der Weisheit hat Allah azza wa jal nicht gesagt, in schöner Weisheit, in guter Weisheit. Warum? Es gibt keine unschöne Weisheit. Weisheit kann nur schön und gut sein. Das heißt, wenn du das tust, was zu tun ist, in dieser Zeit, auf beste Art und Weise, dann ist das die schöne Art und Weise. Aber es gibt schlechte Ermahnungen und es gibt schlechte Formen von Diskussionen, wenn man sich nicht benimmt, wenn man Menschen beleidigt, spottet, sich lustig macht. Und das sollte auf jeden Fall unterlassen werden. Und das erklärt Allah azza wa jal damit, indem er sagt, schöne Ermahnung und schöne Art und Weise zu streiten. Und damit sind wir am Ende dieses Juz. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.